Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logistik auf den Punkt, dem Podcast rund um aktuelle Themen, Trends und Herausforderungen in der Logistikbranche. Mein Name ist Christoph Tripp, ich bin Professor für Handelslogistik an der Technischen Hochschule Nürnberg und Ihr heutiger Moderator. Auf den heutigen Podcast, die heutige Folge, habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich habe zwei tolle Gäste, die ich gleich begrüßen darf, und wir haben ein extrem spannendes Thema für den heutigen Tag. Ich darf zunächst einmal meine beiden Gäste begrüßen, meinen Stammgast in unserem Logistik auf den Punkt Podcast, Stefan Opel. Stefan ist Geschäftsführer der Stückgut-Systemkooperation NG Network. Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist.
Christoph, ich grüße euch. Uli, freue mich, dass du heute auch dabei bist. Wird eine tolle Sendung.
Uli, das ist das Stichwort. Wir haben heute einen neuen Gast dabei, den wir bisher in unserem Podcast noch nicht dabei gehabt haben, nämlich Dr. Ulrich Kalex. Er ist CPTO und Mitgründer von K-Tube Mobility. Ulrich, auch an dich, herzlich willkommen.
Ja, prima, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben nämlich heute ein sehr, sehr interessantes Thema vor uns, über das ich tatsächlich sehr gerne spreche und das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Vor mir liegt das Exemplar des Stückgutreportes 2025. 30 Seiten geballtes Wissen über die Stückgutbranche. Wenn man die Stückgutbranche mit ein wenig mehr Abstand betrachtet, dann stellen wir fest, insgesamt wird in Deutschland ein Umsatz, ein Marktvolumen von ca. 15 Milliarden Euro in der Stückgutindustrie erwirtschaftet. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Anteil von 5% am gesamten Logistikmarktvolumen. Aber ein ganz großes Aber ist natürlich, dass die Stückgutabwicklung und die System-Stückgutdienstleister letztendlich das essentielle Rückgrat der Volkswirtschaft sind. Das ist den wenigsten Leuten bewusst, dass ohne leistungsfähige Stückgutnetzwerke auch keine leistungsfähige Wirtschaft möglich ist. Und da wollen wir heute ein bisschen näher eintauchen in den Stückgutreport. Ich hatte selbst die Ehre, meine Gedanken zur Lage und zur Zukunft der Stückgutabwicklung im Intro der Studie auch ein wenig zu ordnen und auch niederzuschreiben. Und meine beiden Gäste haben auch entsprechende Beiträge geleistet. Ulrich, ich möchte mit dir anfangen. Du hast ja zwei Beiträge geleistet in dem aktuellen Stückgutreport. Einmal einen kleineren Textbeitrag, aber auch ein Interview. Vielleicht magst du dich erstmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen und vor allen Dingen auch verraten, was ein CPTO ist und was K2 Mobility ist.
Okay, wunderbar. Ja, also Ulrich Kalex, bin einer der Gründer von K2 Mobility. Gemeinsam mit meinem Kollegen Markus Kröger haben wir K2 im Dezember 23 aus der Taufe gehoben. Da würde ich dann vielleicht ein bisschen mehr noch drauf eingehen, weil das durchaus eine interessante Geschichte ist, die wir da hinter uns haben. Aber vielleicht erstmal ein bisschen was dazu. Was ist CPTO? Das ist also die Person im Unternehmen, die für sowohl Produkt als auch Technologie verantwortlich ist. Das ist also meine Verantwortung. Der Markus, mein Kollege, der ist dann für Sales und Marketing zuständig in unserem Zweigespann zusammen mit den Kollegen, die wir K2 Mobility darstellen. Was ist K2 Mobility? Wir sind ein Softwareunternehmen und wir haben uns als Thema rausgesucht, wie kann man eigentlich Logistik betreiben mit elektrischen Lkw. Das sieht erstmal trivial aus, weil wir betreiben Logistik mit Lkw seit vielen, vielen Jahrzehnten. Aber es ist doch so, dass einiges sich ändert, wenn die Fahrzeuge nicht mehr mit Diesel angetrieben sind, sondern elektrisch. Das liegt natürlich daran, dass wir über sehr geringe Reichweiten sprechen im Vergleich zu einem Diesel, der so typischerweise 2000, 2500 Kilometer Reichweite hat, mit einem Tankvolumen von 700, 800 oder vielleicht sogar 1000 Litern. Im Vergleich dazu ist ein Elektro-Lkw neuester Generation mit 400 Kilometer Reichweite natürlich sehr bescheiden. Gleichzeitig kommt dazu, dass die Zeiten, die es braucht, um seine Batterie aufzuladen, durchaus sehr lang sind. Wir reden hier über mehrere Stunden am Tag, die so ein LKW an der Ladesäule hängen muss. All das muss natürlich koordiniert werden, denn am Ende geht es darum, dass die Logistik effizient und mit dem richtigen Customer Service durchgeführt wird. Und es geht nicht darum, Batterien zu laden oder Energie zur Bewältigung der Fahrt zur Verfügung zu stellen. Deshalb haben wir gesagt, okay, es braucht hier eine neue Sorte von digitaler Lösung, die sich an das Transportmanagementsystem anbindet, angliedert und die aktuell nicht berücksichtigten Herausforderungen, die mit dem elektrischen Antrieb kommen, entsprechend bewirtschaften kann. Vielleicht soweit erstmal. Ich nehme an, wir werden in den nächsten Minuten Gelegenheit haben, dann noch einzelne Aspekte näher zu beleuchten.
Ja, absolut. Also du hast ja schon, sagen wir mal, viele Pflöcke eingeschlagen, die wir gleich auch nochmal aufgreifen müssen und wo wir nochmal ein bisschen genauer reinschauen müssen. Also ihr seid ein sehr junges Unternehmen, ne, das sich sehr stark eben auf einen vermeintlich sehr stark wachsenden Bereich jetzt eben auch konzentriert habt, wo ihr einfach einen großen Bedarf gesehen habt, ne, dass das der Markt im Moment so in der Form noch nicht abdeckt. Ich springe jetzt mal in den Stückgut-Report rein und der ist ja sehr vielfältig mit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Für die, die den Stückgut-Report bisher noch nicht gekannt haben, der ist jetzt zum zweiten Mal erschienen, also im zweiten Jahr hintereinander und wurde jetzt gerade aktuell bei der BVL Supply Chain CX wieder veröffentlicht, sozusagen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Stefan, jetzt ist es ja so, dass man meistens ein Learning hat, so wenn man die erste Ausgabe rausgegeben hat und jetzt geht es in die zweite Ausgabe rein. Was ist denn jetzt an dem jetzigen Stückgut-Report 25? Was habt ihr anders gemacht? Was ist der Unterschied zu dem Report 24?
Also anders sind die Themen in diesem Jahr. Wir haben uns angeschaut, wie ist der Stückgut-Report im letzten Jahr angekommen, sowohl beim Fachpublikum, aber auch in der breiteren Speditionswelt und wir haben da sehr gutes Feedback bekommen. Also für uns war wichtig, wieder eine gleich hohe Qualität zu bieten, aber auch eine vernünftige, neutrale Sicht. Also es darf kein, und das war auch der Anspruch, es darf kein Werbeheft sein für NG Network oder keine Kundenzeitschrift. Das wollten wir bewusst nicht tun. Wir haben auch in diesem Jahr wieder ein Trendradar mit eingebaut. Wir haben Gastautoren, du hast es vorhin ja angesprochen, bist dankenswerterweise auch selbst dabei gewesen, also auch mit der entsprechenden wissenschaftlichen Expertise. Und wir haben zum ersten Mal auch eine Umfrage in anderen Stückgutnetzwerken gestartet. Das war uns wichtig, weil das Thema Kollaboration immer stärker in den Fokus gerückt wird. Wir zu den Marktbegleitern einen guten Draht haben und die bewusst mit einbinden wollten. Und der Fokus liegt ganz klar in diesem Jahr auf der ökologischen Nachhaltigkeit. Und diese ökologische Nachhaltigkeit ist auf dem BVL-Kongress, wir haben ja vorhin mal kurz out of the box gesprochen, kein ganz großes Thema gewesen. Wir sehen die ökologische Nachhaltigkeit aber als ganz großes Thema und wir sehen diese ökologische Nachhaltigkeit auch als Strategie, als Unternehmensstrategie, zukünftige Unternehmensstrategie, einmal als gesellschaftliche Verantwortung, aber auch als Unternehmensstrategie, um in den nächsten Jahren wirklich auch die Unternehmen vernünftig aufzustellen. Wir haben in unserem Gesellschafterkreis diese Dinge regelmäßig diskutiert, besprechen auch in unseren Ausschüssen und Arbeitskreisen, wie gehen wir dort vor. Und bei uns ist dieses Thema wirklich ganz hoch aufgehängt, nach wie vor, unabhängig auch davon, wie wir im Moment die politische Ausrichtung bewerten.
Ja, das sind schon wichtige Punkte und das ist vielleicht für den einen oder anderen, der vielleicht in den Report schon reingeschaut hat, vielleicht auch überraschend, dass ihr das Thema so prominent verankert habt. Wenn man sich die Zahlen vor Augen führt, dann ist eigentlich diese Bedeutung auch schon von vornherein klar. Ne? Mehr als 20% der CO2-Emissionen fallen den Verkehr an, davon ein Drittel im Güterverkehr. Und interessant ist ja, wenn man die Anteile der CO2-Emissionen nach Sektoren sich innerhalb von Deutschland anschaut, dann ist tatsächlich ja der Verkehrsbereich der einzige Bereich, der prozentual gewachsen ist, also im negativen Sinne gewachsen ist, was die CO2-Emissionen anbetrifft. Trotzdem ist das Thema politisch gerade eher so in der Prio-Liste weit nach hinten geschoben worden und es wird an allen Schrauben gedreht, viele Dinge, die schon verabschiedet worden sind, wieder nach hinten zu schieben. Jetzt muss ich noch mal nachhaken. Sowas hat ja auch immer einen gewissen Vorlauf, so eine Themenplanung dann auch für so einen Report. Was war jetzt ausschlaggebend, dass ihr nicht gesagt habt, wir stellen das Thema Geopolitik oder KI oder andere Themen, die gerade sehr heiß diskutiert werden, in den Vordergrund, sondern warum habt ihr gesagt, wir bleiben bei dem Thema ökologische Nachhaltigkeit?
Also dieses Thema wird uns sonst überrennen. Davon sind wir überzeugt. Die geopolitische Ausrichtung, die wir jeden Tag beobachten, damit muss man umgehen. Die zu planen und in den Fokus zu stellen in einem Stückgutreport, überläuft sich dann möglicherweise schon innerhalb der nächsten Tage oder Wochen. Das ist möglicherweise nicht so sinnvoll. KI, Digitalisierung sind Themen, die einhergehen mit der ökologischen Nachhaltigkeit. Also eine Umsetzung dieses Themas ohne eine entsprechende Digitalisierungsstrategie oder ohne die Unterstützung der KI ist einfach nicht mehr möglich. Und man darf eins nicht vergessen, das ist nach wie vor eine riesengroße gesellschaftliche Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen. Die müssen wir wahrnehmen, auch gegenüber den Nachfolgegenerationen. Und wenn wir die Transformation nicht schaffen sollten, dann wird uns das über kurz oder lang nachlaufen. Wir werden dann nicht in der Lage sein, wirklich diese Dinge vernünftig umzusetzen. Die CO2-Bepreisung wird deutlich teurer. Wir haben ab dem nächsten Jahr den Zertifikatehandel auf EU-Basis. Also wir müssen trotz der Verschiebungen, die auch die Bundesrepublik und auch auf EU-Basis in die Wege geleitet hat, in der Berichterstattung, müssen wir dieses Thema nach vorne schieben. Und das, was wir jetzt nicht tun, was wir jetzt verschlafen, werden wir nicht mehr aufholen können. Denn es ist, und der Ulrich hat es vorhin ja kurz angesprochen, auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Und das sind keine Dinge, die du heute planst und morgen umsetzt. Also insofern glaube ich, vielleicht sind wir da auch ein Stück weit etwas anders unterwegs als viele andere. Aber man darf nicht vergessen, viele mittelständische Unternehmen sind noch gar nicht in der Lage dazu aktuell, weil die Fördermaßnahmen noch nicht feststehen, also die politische Richtlinie nicht feststeht. Die Unternehmen richten sich nach der Politik, greifen dann auch mögliche Marktchancen nicht ab. Und insofern tut sich der Mittelstand natürlich dann schon extrem schwer. Und da sehen wir dann schon auch ein Gap, was auseinandergeht zwischen den großen Unternehmen und dem überwiegend mittelständisch strukturierten Logistik- und Speditionsgewerbe.
Ja, das ist auch so richtig, ne? Du hast ja gerade den Zertifikatehandel auf EU-Ebene angesprochen. Vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht so tief im Thema sind. Also offiziell soll es so sein, dass ab dem 01.01.2027 der Verkehr in den sogenannten ETS2-Handel integriert wird. Und alle Experten rechnen dann mit einem möglicherweise sogar explosionsartig ansteigenden CO2-Preis, der ja im Moment bei 55 € pro Tonne CO2 liegt. Im nächsten Jahr, das ist ja noch unklar, vielleicht bei 60 oder 65 € liegt und dann möglicherweise relativ schnell sich den 100 € eben auch annähert. Wenn man das sozusagen so ein bisschen sich vor Augen führt, dann wird ja viel über Elektromobilität gesprochen, aber im Bericht, in eurem Stückgutreport, geht es auch sehr konkret um das Thema Wasserstoff. Das ist ja sicher etwas, das so ein bisschen in der deutschen Diskussion ein bisschen hinten ansteht, hinter der Frage der Elektrifizierung der Flotte. Ihr habt gleich zwei Gastautoren und Autorinnen dabei gehabt, mit Lena Meyer von Encel und mit Christoph Burkhardt vom Highwheels Cluster, die darüber berichtet haben. Vielleicht nochmal die Frage an dich, Stefan, und dann danach auch Ulrich an dich. Warum gibt ihr dem Thema jetzt im Stückgutreport, dem Thema Wasserstoff, so viel Raum?
Also aktuell hat die Elektromobilität natürlich massiv die Nase vorn. Ich hatte letzte Woche in Berlin auch mit Ulrich das Thema in einem Interview und wir haben das Ganze beleuchtet. Das ist einfach so, aber ich glaube, in Summe muss man einfach schauen, wie wird sich der Energiemix entwickeln. Und wenn man dann Zahlen liest, dass zunächst ja auch wirklich dann der Netzausbau zwingend erforderlich ist, und zwar in einer Größenordnung, die man sich fast nicht vorstellen kann, mit der Frage, haben wir eigentlich genug Strom? Und wenn man alleine das Thema Umspannwerke sich anschaut, also die Ertüchtigung der bestehenden Umspannwerke oder auch Neubau von Umspannwerken, da reden wir allein in Deutschland von einem Invest von über 600 Milliarden Euro, ohne einen zeitlichen Horizont jetzt schon definieren zu können. Das sind natürlich Zahlen, und wenn man dann an die Umsetzung denkt, glaube ich, sollte man sich schon damit beschäftigen, auch den gesamten Energiemix zu betrachten, denn wir wissen aktuell nicht, werden wir mittel- und langfristig genug Strom bekommen. Wir wissen es wirklich nicht. Und wenn man sich anschaut, dass die Bundesregierung in ihrem Masterplan Ladeinfrastruktur jetzt davon spricht, dass 350 Rastanlagen bewirtschaftet und unbewirtschaftet eine Rolle spielen, dass 21 Millionen mehr Parteienhaushalte eine Rolle spielen, also im Gesamtenergiebereich, im Gesamtstrombereich, also nicht nur große Fahrzeuge, sondern im Gesamtkontext, dann ist das schon eine Herausforderung, wo auch ganz klar definiert werden muss, was kommt denn für den Einzelnen privat und auch als Unternehmen an möglichen Fördermitteln heraus, was kann ich tun? Denn wir alle wissen, es muss dann unheimlich viel Geld in die Hand genommen werden.
Oh, Richard, dich die Frage, also teilst du die Einschätzung, wie verschlafen wir da gerade so ein Thema wie Wasserstoff auch auf der politischen Ebene? Oder wie ist deine Einschätzung zu dem Thema Wasserstoffeinsatz in der Transportlogistik?
Also ich denke, es ist wichtig, sich dieses Thema genau anzuschauen und da auch Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, mit einer gewissen Desillusionierung an die Sache ranzugehen. Am Ende wird sich das durchsetzen, was bezahlbar ist. Und da ist ganz klar aktuell der Fokus auf Batterieelektrik als Antriebsart, auch weil die Effizienz des Antriebs mit elektrischen Fahrzeugen um 30-50% günstiger ist als Wasserstoff. Wir haben Wasserstoff auch eine signifikante Knappheit in der Verfügbarkeit. Wir haben technologische Herausforderungen, weil einfach batterieelektrisch viel ausgereifter ist als Wasserstoff. Aber das spricht eben dafür, dass man sich damit auch auseinandersetzt, um zu sehen, wie kann ich das jetzt eigentlich auf einen Reifegrad bringen, der alltagstauglich ist. Und man muss dann natürlich sehen, dass heute batterieelektrisch für die Langstreckenverkehre und viele von den Verkehren sind Langstreckenverkehre einfach nicht geeignet ist, weil die Reichweiten immer noch zu kurz sind. Die Fahrzeughersteller sind da alle dran, um zu schauen, wie können Reichweiten erzielt werden und wie können Ladezyklen erzielt werden, die es möglich machen, auch auf der Langstrecke batterieelektrisch zu fahren. Wir sind da auch selbst mit mehreren von den OEMs in der Diskussion zugange, um das Ganze dann über Planungsaktivitäten entlang der Strecke mit unterstützen zu können. Aber ja, also die Option, Wasserstoff zu nutzen für den Verkehr, soll man nicht leichtfertig aus der Hand geben. Am Ende geht es tatsächlich darum, wie kann man das als Gesellschaft zu sinnvollen Kosten bewältigen, diese Transformation. Und die 600 Millionen, die Milliarden, die Stefan gerade hier genannt hat, ist einfach eine Größenordnung, die letzten Endes wahrscheinlich auch nicht durchführbar ist für uns als Gesellschaft. Also zumindest nicht so, dass die von irgendwelchen staatlichen Stellen gestritten werden. Das geht ausgesprochen nicht. Und da können wir dann vielleicht auch im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen drauf eingehen, was für Optionen gibt es eigentlich, diese Zahl zu handhabbarer zu machen, zu verringern und welche Rolle können die Flotten in diesem Bereich spielen?
Also das Plädoyer ist ja so ein bisschen Richtung Technologieoffenheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch vermutlich nicht warten auf politische Entscheidungen, sondern tatsächlich jetzt auch handeln als Unternehmen, als Netzwerk. Stefan, ihr habt ja auch auf der Supply Chain CX nochmal sehr deutlich gemacht, dass ihr jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit tatsächlich auch anfangt. Da gibt es diesen schönen Begriff, der Begriff der sogenannten Green Lanes oder der grünen Transportkorridore, den ihr da sozusagen in die Diskussion reingebracht habt. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu sagen? Was gibt es schon für grüne Korridore? Und vor allen Dingen auch, dann verbinden wir das mit dem, was Ulrich gesagt hat. Wie verträgt sich das mit Reichweite, mit Ladezyklen, mit Dichte von Ladestationen? Das sind ja alles Restriktionen in der Planung, die ihr mit berücksichtigen müsst. Wie passt das zusammen?
Ja, also wir haben tatsächlich den ersten grünen Hauptlaufkorridor seit dem 7. Oktober laufen zwischen Bremen und Göttingen und dann von Göttingen wieder nach Bremen. Gesellschafter Hellmann und Zufall sind an diesem Fahrzeug und an diesem Einsatz beteiligt. Beide haben die entsprechende Infrastruktur an den Standorten. Übrigens ein riesengroßes Thema. Wir wissen also zum Teil jetzt noch nicht, an welchen Standorten wann welche Infrastruktur zur Verfügung steht. Hat aber auch damit zu tun, dass wir gesagt haben, der Hauptlauf, der Direktverkehr, ist der größte Hebel im Bereich der Dekarbonisierung. Wir haben im Gesellschafterkreis ja nun schon einige, die im Nahverkehr zustellen und abholen und die auch eigene Verkehre mit Elektrofahrzeugen steuern. Aber wir haben gesagt, lasst uns das Ganze auf Netzwerkebene mal ausprobieren. Wir beschäftigen uns ja permanent mit Hauptlauf-Simulationen, mit der Netzwerkentwicklung. Da spielt dieses Thema Entfernung, Ladeinfrastruktur, wo kannst du laden, wie ist die Auslastung des Fahrzeugs, eine große Rolle. Dieses Fahrzeug läuft jetzt, wie gesagt, seit dem 7.10. Mit einer wirklich guten Auslastung. Wir haben die Mautbefreiung, wir haben planbare Stromkosten und wir werden diese sogenannten grünen Korridore, wir sind übrigens das erste Netzwerk jetzt mit einem Hauptlaufkorridor, also wirklich keine Touren zum Hub oder zu einem Regio-Hub. Wir werden diese grünen Korridore weiter planen und auch weiter aufsetzen. Und wir sind froh, dass das funktioniert hat. Dazu muss man sagen, keinerlei Probleme, weder beim Laden noch mit den Fahrzeugen. Und wir haben mit vielen jungen Leuten gesprochen, auch mit Nachwuchsfahrern. Die haben richtig Lust, diese Autos zu bewegen. Ein tolles Fahrverhalten. Geräuschkulisse ist sensationell gut. Also auch wenn man an das Thema Gesundheit oder Nachfolgekosten, Gesundheitskosten denkt, sollte man nicht aus den Augen verlieren. Also das ist gut gelaufen und wir ziehen das jetzt auch so weiter durch. Natürlich immer auch in Abhängigkeit von dem, was an Infrastruktur machbar ist. Aber das haben wir wirklich ganz oben auch uns auf die To-Do-Liste geschrieben.
Also das heißt, in Zukunft werden wir immer mehr Green Lanes, grüne Korridore dann eben auch in eurem Netzwerk finden, da wo es letztendlich praktikabel und umsetzbar ist, ne?
Grüne Farbe, grüne Korridore.
Das passt natürlich wunderbar zusammen. Man könnte fast glauben, dass ihr euch die grüne Farbe gut überlegt habt.
Ui. Vielleicht kann ich da was ergänzen, weil das, ich glaube, Stefan hat hier gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen, oder eigentlich zwei. Der eine ist das Zusammenspiel zwischen zwei Spediteuren, Hellmann und Zufall sind hier genannt worden als Beispiele. Ich denke, das ist ganz entscheidend, weil wir damit eigentlich ein Netzwerk von Ladekapazitäten aufbauen, das außerhalb der Hand der öffentlich geförderten Ladeinfrastrukturdiskussion lebt. Und diese öffentliche Diskussion, die ist meines Erachtens viel zu stark verkürzt darauf, dass hier diese 350 Park- und Raststationen entlang der Autobahn elektrifiziert werden, etc. pp. Warum? Weil die Flotten, wenn sie bei befreundeten oder verpartnerten Unternehmen laden, zu einem deutlich günstigeren Tarif laden können und weil sie planbar laden. Der Hellmann und der Zufall, die reden natürlich miteinander und die koordinieren, wie die Ladeinfrastruktur verfügbar ist für diese Austauschverkehre. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der mir sehr wichtig erscheint, ist dieses, wir machen einfach mal. Wir setzen uns nicht zusammen und reden irgendwie paar, sondern da wird tatsächlich ein LKW in Betrieb gesetzt, der fährt und man kommt dann in die Situation, dass man sich mit den Herausforderungen, die sich dabei ergeben, natürlich, dass man sich damit kreativ auseinandersetzt, Lösungen dafür findet und diese Lösungen in den Alltag des Flottengeschehens mit einfließen.
Ja, vielleicht ganz kurz, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt und das haben wir einfach getan. Wir haben dann auch gemerkt, wenn du den Strom verkaufst, du bist plötzlich dann Steuerschuldner. Das Finanzamt hält die Hand auf, genau das, was Ulrich gerade sagte. Mittlerweile ist aber ja in dem Masterplan dieses Thema behandelt worden. Also man möchte das ja oder man muss das herausnehmen, gerade im Bereich dieses bidirektionalen Ladens, dann wird das Ganze also nochmal interessanter, wenn man sich nicht darum kümmern muss, wem verkaufst du denn jetzt was, zu welchem Preis. Aber genau das ist das Thema, man muss es einfach mal machen und wenn man sich anschaut, wie viele Logistikflächen in der Lage wären oder wie viele Logistikparks entsprechend ausgestattet, auch dieses Thema voranzutreiben, ohne dass man nur auf Rastplätze, Tankstellen, öffentliche Dinge sich bezieht und diese diskutiert, wären wir, glaube ich, auch schon einen ganzen Schritt weiter. Ich glaube das auch. Und wir haben ja Kolleginnen und Kollegen, Unternehmen, die das Ganze machen. Ich denke an TST aus Worms, der seine ganzen Logistikhallen entsprechend ausgestattet hat. Das sind ganz wichtige Dinge, das sind Vorreiter, wo man sagen kann, Hut ab, die haben Gas gegeben, die machen das einfach mal und nur so wird das auch ans Laufen kommen. Wenn wir auf die Politik warten, wird es nicht funktionieren, geht nicht.
Absolut. Und dann ist auch ein Effekt, der dabei mit auftritt, ist, dass viele von den Annahmen sich als überzogen erweisen. Ich nehme hier ein Beispiel. Wir haben einen Kunden im Badischen, die Firma Rothermel. Die haben an ihrem Standort sehr, sehr wenig Anschlusskapazität. 250 Kilowatt stehen für die Lkw zur Verfügung. Die haben 5 Elektro-Lkw, die am Standort laufen. Jeder von denen nimmt 400 Kilowatt, wenn man die von der Leine lässt. Das heißt, eigentlich würde man sich das angucken und sagen, das kann nicht funktionieren. Aber mit einer digitalen Lösung, wie wir sie zur Verfügung stellen, funktioniert es am Ende doch. Und dann komme ich auch von den 600 Milliarden irgendwie in eine realistischere Größenordnung, was den Investbedarf anbetrifft. Weil ich eben nicht mehr sagen muss, die Zahl der Lkw multipliziert mit den Kilowattstunden, die das Fahrzeug unterstützen kann, ergibt die Anschlusskapazität, die ich brauche. Ganz im Gegenteil. Ja, also wir können mit durchaus moderaten Anschlusskapazitäten relativ signifikante Flotten elektrifizieren.
Aber da musst du uns jetzt noch mal ein bisschen helfen. Ich vermute mal, dass unter den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht der ein oder andere Verlader, der ein oder andere Spediteur, Logistikdienstleister ist, der sich genau mit diesen Themen beschäftigt, über die wir gerade gesprochen haben. Und wo ist jetzt da ganz genau euer Ansatz? Was ist euer Mehrwert als K2 Mobility? Was könntet ihr den Unternehmen bieten, um eben stärker Elektromobilität auszurollen? Was ist da genau der Ansatz? Wo ist euer, wie sagt man so schön, euer USP, den ihr irgendwie mit reinbringt?
Großer, klasse. Also wir sagen, letzten Endes muss jede Tour elektrisch funktionieren. Das ist das, was wir als Gesellschaft erwarten und das ist das, was ich als Spediteur erwarte. Wenn ich anfange, Lkw fest verdrahtet auf Linien zu fahren, dann nehme ich eigentlich Flexibilität die ich im Unternehmen habe und die ich brauche im Unternehmen, um mit den geringen Margen, die das Geschäft nun mal hat, überhaupt profitabel zu sein, nehme ich diese Flexibilität raus und auf lange Sicht möchte das keiner und kann sich das niemand leisten. Aus dem Grunde haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Transportplan und wir schauen, wie können wir für den Transportplan, so wie er existiert, wie er vom Disponenten erstellt worden ist, wie können wir jetzt Ladeaktivitäten am Depot, entlang der Strecke, beim Kunden, wo auch immer, so organisieren, dass diese Touren durchgeführt werden können. Das ist nicht trivial, aber mit Technologie kann man sowas machen. Und man kann es auch so machen, dass es mit dem Tagesgeschäft der Flotte atmet. Das heißt, die Logistik lebt natürlich davon, dass alles immer anders kommt, als es mal geplant gewesen ist. Und man muss in der Lage sein, auf diese Verschiebungen entsprechend zu reagieren. Und das machen wir mit der Lösung, wie wir sie zur Verfügung stellen. Wenn wir das machen, dann gewährleisten wir Betriebsfähigkeit mit Elektro-Lkw. Und das ist das, wo die Hürde liegt, auch mental bei den Spediteuren. Ja, weil die sagen, ich bin mir nicht sicher, ob mein Geschäft funktionieren wird, wenn ich diese sauteuren Lkw anschaffe und dann setze ich sozusagen nicht nur viel Geld dafür ein, diese Lkw zu beschaffen, sondern ich riskiere noch mein Geschäft und das will natürlich niemand. Also aus dem Grunde haben wir gesagt, Betriebsfähigkeit sichern ist das Erste, was gewährleistet werden muss. Und wenn wir Betriebsfähigkeit gesichert haben, dann schauen wir uns an, wie können wir jetzt so laden, dass wir minimale Energiekosten erzeugen. Und in der Mischung aus beidem sind wir heute schon in der Lage, dass der Total Cost of Ownership für einen Elektro-Lkw unter dem von einem Diesel liegt. Natürlich unter Berücksichtigung der Fördermöglichkeiten, die es gibt, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich Mautbefreiung habe, wenn ich elektrisch fahre, etc.
Also ich fasse es mal so für mich zusammen. Ihr bietet Beratung in dem Sinne, ihr bietet ein Tool an, das eben genau da eingreifen kann und den Unternehmen dann eben auch hilft, solche Entscheidungen zu treffen. Aber ihr seid auch im operativen Geschäft dann mit dabei
Genau.
und sichert sozusagen die Betriebsfähigkeit ab. Das geht ja im Prinzip genau in die Richtung, die bei allen Technologien in der Logistik eine Rolle spielen. Die müssen eigentlich ganz einfach nur zwei Kriterien genügen. Die müssen irgendwie kosteneffizient sein und die müssen auf der anderen Seite hochgradig robust sein. Ja, das sind da mal die zwei Grundvoraussetzungen und die versucht ihr letztendlich ein Stück weit miteinander zu verknüpfen. Ich würde vielleicht zum Ende hin noch mal ganz kurz auf ein Thema eingehen wollen, das eben auch in diese Frage der Robustheit eingreift. Stefan, du hast ja auch ein kurzes Vorwort geschrieben und auch einen kleinen Beitrag geschrieben im Stückgut-Report mit deinem sozusagen ja fast schon selbst kreierten Wort der Antifragilität. Das ist ja tatsächlich etwas, das ich zumindest in der Logistikbranche zum ersten Mal von dir gehört habe. Ich verwende das mittlerweile tatsächlich sogar in meinem Lehrbuch und in meinen Lehrveranstaltungen als Wort, weil ich davon einfach sehr überzeugt bin, dass es ein bisschen mehr ist als Resilienz. Und du beschreibst im Stückgut-Report euer Netzwerk, NG Network, als ein antifragiles Netzwerk. Jetzt musst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ein bisschen deutlicher machen, was heißt das ganz konkret, abseits des Buzzwords? Wie äußert sich das wirklich in den Operations von NG?
Wir haben jahrelang ja von Resilienz gesprochen. Das Thema wurde rauf und runter gebetet. Unseres Erachtens reicht das nicht mehr. Und wir haben uns wirklich damit beschäftigt, was passiert aktuell geopolitisch, auf welche Themen müssen wir uns einstellen, kurz-, mittel-, langfristig und auch auf welchen Ebenen. Und dieses Thema Antifragilität heißt für uns, dass die disruptiven Veränderungen, mit denen wir aktuell konfrontiert werden, wurden, jetzt in den letzten Monaten, aber auch werden, die sind vor kurzer Zeit einfach gar nicht vorstellbar gewesen. Also wir hätten uns mit solchen Themen vor 1,5 Jahren in dieser Form nicht beschäftigt. Und es reicht nicht mehr aus, dass man widerstandsfähig ist und aus Krisensituationen zur ursprünglichen Stärke zurückkommt, sondern wir müssen aus diesen Krisen- oder Stresssituationen lernen. Und das heißt, wir müssen gestärkt daraus hervorgehen. Also wir müssen uns verbessern, wir müssen uns den neuen Herausforderungen anpassen, den neuen Umständen anpassen. Und das ist dieses Thema Antifragilität. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Flexibilität. Wenn der Wind von vorne kommt, müssen wir in der Lage sein zu reagieren. Aber wir brauchen auch diese Stärke, nicht nur gegen anzukämpfen, sondern auch wirklich dann so daraus hervorzugehen, dass wir weiter in der Lage sind, unser Geschäft zu betreiben und vielleicht besser als der ein oder andere. Und dieses Thema Antifragilität nimmt bei uns einen sehr, sehr hohen Stellenwert ein, auf allen operativen Ebenen, aber auch in der strategischen Ebene bis hin zur Leitungs- und Vorstandsebene.
Also wenn du das so mit Leidenschaft betreibst und auch formulierst, dann weiß ich natürlich auch, was dein Lieblingstier ist, ne? Du erinnerst dich an eine Veranstaltung, die wir gemeinsam hatten. Du kennst ja noch das Bärtierchen, ja?
Ja.
Dieses mini kleine Wesen, das in der Lage ist, Fremd-DNA zu integrieren und auch in einem Vakuum zu überleben. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, ne? Das ist so ein bisschen die Grundlage, also nicht nur resilient zu sein, sondern eben auch aus Vorfällen zu lernen. Um eben bestmöglichst vorbereitet zu sein auf die Zukunft. Zukunft ist vielleicht das schöne Stichwort für eine Abschlussfrage, die ich euch gerne stellen möchte. Jetzt haben wir viele Themen, die sich mit der Zukunft der Stückgutlogistik beschäftigen, auch im Stückgutreport drin. Wenn ihr jetzt formulieren müsstet in einem Satz, wie muss denn jetzt die Transportlogistik der Zukunft, wie muss die ausschauen? Kann man das in einem Satz formulieren? Was sind aus eurer Sicht die wesentlichen Aspekte? Ulrich, vielleicht fangen wir mit dir an.
In einem Satz. Also ich denke, die Transportlogistik muss aus den Herausforderungen Opportunities machen. Und ich denke, die Spediteure, die das für sich entdecken, werden auf der Gewinnerstraße unterwegs sein. Also wir sehen beispielsweise, dass Kunden von uns, die angefangen haben zu elektrifizieren, sich plötzlich in einer Situation wiederfinden, wo sie neue Geschäftsfelder eröffnen, neue Kunden bekommen, weil sie die Erfahrung mit Elektromobilität gesammelt haben. Und das ist eigentlich das, worum es am Ende immer geht. Wer ist der Schnellste? Wer ist agil genug? Und wer kann für sich entdecken, dass das, was als Branche allgemein als Herausforderung empfunden wird, am Ende eine Möglichkeit ist, sich zu differenzieren.
Ja, sehr schön. Das ist ja eigentlich was, was die kleine und mittelständisch geprägte Stückgutlandschaft und Logistiklandschaft in Deutschland durchaus auch auszeichnet, also eher machen und weniger reden und weniger bedenken. Stefan, wie ist es bei dir? Was würdest du sagen? Ein Satz, wie sieht die Zukunft der Logistik, der Transportlogistik aus?
Also, vielleicht machen wir zwei draus. Die Zukunft der Logistik oder
Ausnahmsweise.
Transportlogistik,
Ausnahmsweise.
okay, ist digital, nachhaltig, antifragil. Trotzdem ist die Logistik und wird die Logistik ein People's Business bleiben. Und wir dürfen nicht vergessen und benötigen auch den Mut, nach wie vor auch unser Hirn einzusetzen und uns nicht von allen Trends und Themen überlaufen zu lassen.
Das ist ja schon fast mein Schlusswort, Stefan. Vielen lieben Dank.
Danke. Dann passt es mit der Zeit.
ja, das, also die Steilvorlage jetzt für meine Ausleitung. Also an euch beide, wunderbar. Wir sind ein wenig limitiert wegen der Zeit. Wir sind eigentlich schon weit über unseren Zeitlimit. Wir könnten noch viel tiefer in die Themen reingehen, Ulrich, vor allen Dingen in deine Themen. Aber ich glaube, alle, die Interesse gefunden haben an dem Thema, können dich direkt kontaktieren bei K2 Mobility, wenn es Fragen dazu gibt, wenn es Möglichkeiten gibt oder vor allen Dingen auch Chancen gibt und nicht nur Herausforderungen gibt, dann kann man dich, glaube ich, ganz gut ansprechen. An euch beide, vielen herzlichen Dank, lieber Stefan, dass du dabei warst wieder mal. Ulrich, an dich auch ein großes Dankeschön für den Input, den du geliefert hast in das Gespräch. Ich glaube, das hat insgesamt, glaube ich, einen erheblichen Mehrwert gebracht. Wer natürlich mehr erfahren möchte über den Stückgutreport 2025, der kann den tatsächlich auch kostenlos runterladen. Dazu muss man einfach nur auf die Seite www.ng.network gehen und dann kann man diesen Bericht kostenfrei herunterladen. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Das war die Folge Logistik auf den Punkt. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und neugierig. Bis dahin, tschüss.
Bis dahin, ciao.
Bis dahin, tschüss.